zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. 1,5 Millionen Schusswaffen sind in Österreich legal zugelassen. Und Kritik am Umgang mit diesen legalen Schusswaffen hierzulande kam vor allem nach dem Attentat im Grazer Gymnasium Dreierschützengasse Anfang Juni auf. Die Bundesregierung versprach daraufhin ein neues Waffengesetz. Ein Entwurf wird derzeit ausgearbeitet. Was sich durch diese Gesetzesnovelle für Produzenten und Privatpersonen ändern wird, wer in Österreich Waffen besitzt und wie leicht man derzeit zu einer solchen Waffe kommt, das wollen wir heute besprechen. Mein Name ist Julian Kern und in unserem Studio begrüße ich Iris Bonner wieder. Hallo Iris.
Hallo.
Und Max Miller. Hallo Max.
Hallo.
Iris, Max, ihr habt euch für die aktuelle Covergeschichte Das Land der Waffen genauer angesehen. Wie seid ihr zur Bewertung, dass Österreich ein Waffenland ist, gekommen?
Also zuerst, wenn man an Traditionen denkt in Österreich, dann spielen Flinten und Gewehre immer auch mit einer Rolle. Zum Beispiel, wenn Alexander Van der Bellen zum Bundespräsidenten angelobt wird, kommen die Tiroler Schützen nach Wien und bereiten ihm einen sogenannten landesüblichen Empfang und feuern eine Ehrensalve ab mit Platzpatronen. Also da sieht man schon einmal, bei den Schützen spielen Gewehre eine Rolle, aber auch die Jagd in Österreich ist sehr wichtig. 98% der Fläche in Österreich wird übrigens bejagt und es gibt 132.000 Jägerinnen und Jäger im Land. Aber es gibt auch sehr viele PrivatbesitzerInnen im Land von Waffen. Julian, du hast es eh auch schon gesagt, 1,5 Millionen legale Schusswaffen befinden sich in Österreich derzeit.
Ja, aber Waffen sind auch ein Wirtschaftsfaktor in Österreich. Also das hat man vielleicht nicht so sehr im Blick, wie wenn man einfach an Schusswaffen denkt, wenn man an Jäger denkt. Tatsächlich ist Österreich einer der größten Waffenexporteure der Welt, zumindest bei kleinkalibrigen Schusswaffen, also zum Beispiel Pistolen, könnte Österreich zumindest Schätzungen zufolge sogar Exportweltmeister sein. Es gibt da große Waffennationen wie zum Beispiel die USA, die brauchen die Waffen aber selbst, vor allem im Privatbesitz. Also es gibt keine so großen Waffennarren, wenn man das so sagen darf, wie die Amerikaner, wie die US-Amerikaner. Und die importieren auch sehr viele Waffen, eben zum Beispiel aus Österreich. Und deswegen könnte Österreich Exportweltmeister sein. Bei diesen Exportstatistiken, internationale Vergleiche sind immer relativ schwierig, weil gerade bei den Schusswaffen muss man sagen, fast jedes Land hat da unterschiedliche Kategorien. Was ist jetzt eine kleinkalibrige Schusswaffe? Ab welchem Kaliber ändert man sozusagen die Kategorie? Wir wissen aber dank der EU ein bisschen besser Bescheid. Und zwar zumindest innerhalb der EU ist Österreich bei diesen kleinkalibrigen Schusswaffen, eben bei Pistolen, da gehören halt auch kleine Maschinenpistolen dazu, Platz 1 bei den Exporten. Und zwar ein Drittel aller Exportlizenzen, also das sind dann die Papiere, die man braucht, um die auch ins Ausland verschiffen zu dürfen, ein Drittel aller EU-Exportlizenzen im Jahr 2023 wurden in Österreich ausgestellt. Das ist etwas, was man, glaube ich, sonst bei kaum einer Wirtschaftssektor hat, dass Österreich irgendwas so stark exportiert, dass man ein Drittel der EU ist. Und das liegt vor allem an einer Firma, und zwar ist das Glock. Glock, der Pistolenproduzent, ist auch einer der größten Pistolenhersteller der Welt. Laut eigenen Angaben rüstet er 2/3 aller Sicherheitsbehörden in den USA zum Beispiel aus. Und ja, die haben Firmen in den USA, die haben Fabriken in den USA, aber Glock ist auch immer in Österreich geblieben, wurde in Österreich gegründet. Beschäftigt hier 2023 2.500 Menschen, hat einen Jahresumsatz von 615 Millionen Euro. Also es ist eine Riesenfirma. Gibt es wahrscheinlich Leute, die vielleicht den Namen schon mal gehört haben, aber vielleicht sich nicht mal sicher waren, ob es überhaupt eine Fabrik in Österreich gibt. Das liegt daran, dass die Firma unglaublich verschwiegen ist. Wir haben jetzt für die Covergeschichte natürlich auch ein Interview angefragt, natürlich auch Gespräche angefragt, nie was zurückgehört. Das ist typisch für Glock. Die haben eine sehr, wie man sagen, defensive Öffentlichkeitsarbeit. Das Geschäftsgeheimnis ist ihnen ein sehr großes Anliegen. Und die erfüllen so ein bisschen ein Stereotyp, das man zumindest in Europa von Waffenherstellern hat. Quasi, das ist ein Thema, über das reden wir nicht. Wir produzieren vielleicht Waffen. Deutschland, Frankreich sind sehr große Waffenproduzenten, nicht nur im Pistolenbereich. Also quasi, während Österreich vor allem Pistolen produziert, produzieren die auch ganz andere Dinge. Da wird auch nicht groß drüber geredet. So, das kehren wir ein bisschen unter den Teppich. Glock hat so eher diese Mentalität. Nur zum Beispiel Gaston Glock, der Gründer und Eigentümer von Glock, ist im Dezember 2023 gestorben. Seitdem führt seine Witwe Katrin Glock die Geschäfte und die tritt medial eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit, es sei denn, sie dichtet ein Lied auf ihn oder sie eröffnet irgendeine Pferderevue oder so, aber jetzt als Herstellerin von Schusswaffen, als ihr Brotjob, ist sie eigentlich gar nicht in den Medien. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche den Namen auch noch nie gehört haben. Das ist für österreichische Industrielle sehr, sehr untypisch.
Ein anderer Produzent wollte sehr wohl mit dir sprechen, und zwar geht es um die Firma Steyr Arms. Du warst dort beim Interview. Was hat denn der CEO dieser Firma dir gegenüber erzählt?
Genau, Glock wollte nicht reden, Steyr Arms schon. Steyr kennen jetzt wahrscheinlich sehr viele Zuhörer, vor allem männlich, einfach deswegen, die statten das Bundesheer aus. Das heißt, wer auch immer Wehrpflicht geleistet hat, wird wahrscheinlich ein STG 77 oder ein Steyr AUG in die Hand gedrückt bekommen haben. Das ist die Standardwaffe des Bundesheers. Die exportieren auch, die haben allerdings momentan ziemliche Probleme mit der Bürokratie, weil eben die konzentrieren sich weniger auf Pistolen, die sind eher ein Gewehrhersteller, Jagdgewehre auf der einen Seite, militärische Ausrüstung auf der anderen Seite, und die wollten jetzt gerade an Tunesien exportieren. Die Tuneser haben seit 47 Jahren, glaube ich, die STG 77 als Standardwaffe, hätten jetzt 8000 neue Gewehre gebraucht, aber das Innenministerium hat so lange gebraucht, um einen Bescheid zu erstellen, also entweder ja, ihr dürft es exportieren oder nein, ihr dürft nichts exportieren. Diese Entscheidung wurde nie gefällt, einfach deswegen, weil bis dahin war die Ausschreibung schon vorbei. Auf der einen Seite haben wir darüber geredet, und auf der anderen Seite tatsächlich war das Interview ganz spannend, weil der CEO gemeint hat, er wäre eigentlich für eine Verschärfung des Waffengesetzes. Darüber werden wir später noch reden.
Sprechen wir noch ganz kurz, wer sind denn die Waffenbesitzerinnen und Besitzer hierzulande? Iris, du hast schon gesagt, es gibt sehr viele Jägerinnen und Jäger. Wer besitzt in Österreich Waffen? Wie ist das österreichweit aufgeteilt?
Also den typischen Waffenbesitzer, die typische Waffenbesitzerin gibt es nicht. Dafür gibt es einfach viel zu viele von ihnen im Land. Es gibt sogar mehr Menschen, die eine Waffe zu Hause haben, als BurgenländerInnen in Österreich. Nämlich 370.000 Menschen besitzen eine Waffe. Im Burgenland gibt es 300.000 EinwohnerInnen. Und prinzipiell muss man sagen, dass man in den vergangenen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, einen Trend beobachtet hat zur Waffe. Immer mehr Menschen besitzen zumindest eine Waffe, und wer eine Waffe zu Hause hat, hat immer öfter mehrere Waffen zu Hause. Dadurch entsteht eben auch der Wert von 1,5 Millionen Schusswaffen in Österreich. Und weil ich schon das Burgenland genannt habe, das Burgenland und Niederösterreich sind besonders waffenaffine Bundesländer. Dort gibt es besonders viele Waffen pro Kopf, nämlich auf 4 Personen kommt im Schnitt eine Waffe. Eine Meldung hat allerdings in den letzten Wochen die Runde gemacht, die wir so nicht bestätigen konnten, nämlich dass, nachdem die Regierung in Aussicht gestellt hat, dass die Waffengesetze verschärft werden, dass sehr viel mehr Menschen eine Waffe gekauft haben. Es stimmt zwar, dass im vergangenen Juli mehr Menschen eine Waffe neu gekauft haben als im Monat davor, aber das ist kein historischer Wert, und die Anzahl der Neubeschaffungen von Waffen in Österreich schwankt relativ stark von Monat für Monat. Das bedeutet, diesen Trend, diesen Effekt konnten wir nicht statistisch nachweisen.
Also so ein unglaublicher Run auf die Waffengeschäfte dürfte tatsächlich nicht stattgefunden haben. Und man muss auch dazu sagen, jetzt so generell schwankt die Zahl der Neuanschaffungen zwischen so 3.500 und 5.000. Und das war jetzt im Juli eben ziemlich nah an der 5.000. Muss man aber auch sagen, also zwischen 3.500 und 5.000 ist einfach nicht so viel Spielraum. Also da braucht es jetzt, glaube ich, gar nicht so einen großen Anlass, damit sich das verschiebt. Das schwankt einfach automatisch stark.
Wie leicht ist es denn, dass man in Österreich an eine Schusswaffe kommt?
Sehr leicht. Also theoretisch könntet ihr zwei jetzt einfach aufstehen, in ein Waffengeschäft gehen, und in 3 Tagen hättet ihr eine Waffe. Ich darf das nicht. Ich habe Zivildienst gemacht, habe deswegen ein Waffenverbot noch für 5 Jahre ungefähr.
Insgesamt sind es 15 Jahre.
Ja, danke. Jetzt wissen alle, wie alt ich bin. genau, aber sonst, wenn man kein Waffenverbot hat und volljährig ist, dann kann man sich eine Kategorie C-Waffe einfach kaufen. Es gibt Schusswaffenverkäufer, die sagen, man hat ein Recht auf eine Waffe ab dem 18. Geburtstag. Kann man natürlich auch so ausdrücken. Was ist eine Kategorie C-Waffe? Im Endeffekt sind das alle Flinten und Gewehre, die man nach jedem Schuss nachladen muss. Die Idee dahinter, dass die so schwach reguliert sind, ist tatsächlich, wenn ich nach jedem Schuss langsam nachladen muss, dann kann ich auch nicht so viel Schaden anrichten, weil zumindest beim Nachladen gibt es zum Beispiel für Sicherheitsbehörden die Möglichkeit, mich aufzuhalten. Das ist tatsächlich ein gewisses Argument. Allerdings muss man trotzdem sagen, so einen leichten Zugang haben die wenigsten Länder. Dann Kategorie B ist die nächst strenge Kategorie. Dafür braucht man dann schon einen Waffenführerschein. Das heißt, man muss einen Kurs besucht haben. Ich sage jetzt explizit nicht abgeschlossen, einfach deswegen, weil der Waffenführerschein hat am Ende keine echte Prüfung. Es ist ein Frontalvortrag und dann muss man einen Schuss abgeben mit der Waffe. Man muss kein Ziel treffen, man muss einfach nur mal quasi verstanden haben, wie das Ding funktioniert. Und dann braucht es ein psychologisches Gutachten. Das muss man bestehen. Da gibt es auch Kritik am Test. Der soll jetzt auch verschärft werden. Dazu kommen wir auch noch später. Dann darf man auch Kategorie B-Waffen kaufen. Das sind zum Beispiel Pistolen in der Regel. Das sind Gewehre mit kleinem Magazin, die halbautomatisch sind. Das heißt, man kann mehrere Schuss abgeben, ohne nachladen zu müssen, aber man muss immer einzeln abdrücken. Und dann gibt es noch Kategorie A. Das sind eigentlich verbotene Waffen oder Kriegswaffen. Dazu gehört jetzt tatsächlich bei Kriegswaffen alles bis zur Panzerfaust. Also da ist quasi die Fantasie nach oben hin offen. Vor allem sind es aber auch eben vollautomatische Gewehre, also wo man einfach auf den Abzug drücken kann, gedrückt lassen und schießt so lange, bis das Magazin leer ist. Und alle Waffen mit einem größeren Magazin. Also da gab es 2020, glaube ich, eine Gesetzesänderung, wonach auch Pistolen zum Beispiel ab einer gewissen Magazingröße oder auch Gewehre, halbautomatische Gewehre ab einer gewissen Magazingröße verbotene Waffen sind. Dadurch ist die Zahl an verbotenen Waffen ab dann noch recht stark angestiegen. Nur, dass man so ungefähr eine Vorstellung davon hat, wie sich diese verteilen. Kategorie A-Waffen, also die verbotenen Waffen, da gibt es 140.000 davon legal im Land in Privatbesitz. Dann Kategorie B, also Pistolen, halbautomatische Gewehre, sind rund 500.000. Und Kategorie C, die Flinten, Jagdgewehre, das sind so ungefähr 840.000. Also natürlich sind die, die am leichtesten zugänglich sind, die gibt es am öftesten. Und muss man auch sagen, Iris, du hast ja schon erwähnt, sozusagen 100.000 Jägerinnen und Jäger gibt es ungefähr.
132.000.
Also Jäger haben vor allem Jagdgewehre, deswegen logischerweise ist da auch die Zahl besonders hoch.
Und bei Jägerinnen und Jägern kommt hinzu, dass sie keinen psychologischen Test machen müssen. Die haben eine eigene Jagdausbildung und Jagdprüfung. Es gibt eine eigene Jagdkarte, aber keine psychologischen Tests. Und Max, weil du eben auch die Kategorie B-Waffen angesprochen hast, dort wird auch spätestens alle 5 Jahre überprüft, ob mittlerweile Ausschlussgründe für einen Waffenbesitz vorliegen. Das können strafrechtliche Verurteilungen sein oder auch körperliche Einschränkungen, wie es quasi also rechtlich heißt. Das wird dann auch noch einmal überprüft.
Bei den körperlichen Einschränkungen ist es tatsächlich relativ oft, dass es einfach Altersschwäche irgendwann ist.
Ihr habt jetzt nicht ohne Grund das psychologische Gutachten und die verschiedenen Kategorien angesprochen, denn sie spielen eine wesentliche Rolle, wenn es um die Novelle des Waffengesetzes geht. Sprechen wir am Schluss schnell darüber, was wird diese Novelle beinhalten und vor allem, welche Lücken sollen damit geschlossen werden?
Details kennen wir noch nicht, weil die Regierung nach wie vor noch keine Gesetzesvorlage zum Parlament geschickt hat oder präsentiert hat. Was wir wissen, sind die Punktuationen, die die Regierung in einem Ministerratsvortrag vorgelegt hat. Aber eine große Neuerung ist, dass das Bundesheer Daten über die psychologische Gesundheit auf Anfrage weitergeben darf. Beim Amok-Täter von Graz war das ja ein großes Problem, dass er legal eine Waffe besessen hat, obwohl er beim Bundesheer bei der Stellung untauglich gegolten hat für den Dienst an der Waffe aus psychologischen Gründen. Also dieser Datenaustausch soll ermöglicht werden. Es sollen auch die psychologischen Tests nochmal neu evaluiert werden, womöglich auch verlängert und verschärft werden. Die Alterskategorie wird auch angehoben. Waffen der Kategorie B und C sollen erst ab 25 Jahren zur Verfügung stehen, allerdings mit einigen Ausnahmen. Da orientiert man sich an die Altersgrenze in Deutschland, wurde uns gesagt. Und zwischen dem Kauf und Abholen einer Waffe soll eine 4-wöchige Abkühlphase eingeführt werden. Und bei Ermittlungen im Zuge von häuslicher Gewalt gilt auch ein vorläufiges Waffenverbot. Da könnte man jetzt natürlich die Frage stellen, warum passiert das erst jetzt? Aber es hat eben leider den Amoklauf gebraucht, damit man wirklich noch einmal neu darüber spricht, was das Waffengesetz in Österreich beinhaltet und wo man da nachschärfen muss.
Man sieht, finde ich, auch ein bisschen an den Punktuationen, dass es trotzdem ein Anlassgesetz ist, also eben zum Beispiel die Erhöhung des Alters. Der Täter war genau 21 Jahre alt und hat ziemlich genau zu seinem 21. Geburtstag diese Kategorie B-Waffe dann erworben. Das heißt, da versucht man natürlich quasi, dieser Fall hätte dadurch sozusagen verhindert werden können, wenn man das Alter hinaufsetzt sozusagen. Fraglich ist, gewisse Lücken bleiben trotzdem noch. Also zum Beispiel gibt es derzeit keinen automatischen Austausch bei Gefährderdaten. Also die Direktion für Sicherheits- und Nachrichtendienst, Österreichs Verfassungsschutz sozusagen, die überwachen ja Personen, zum Beispiel Extremisten oder mutmaßliche Extremisten. Und es ist jetzt zwar so, dass wenn man wegen einer terroristischen Straftat zum Beispiel verurteilt ist, dann gilt ein Waffenverbot, aber wenn man quasi nur vom Staatsschutz beobachtet wird, dann noch nicht unbedingt. Und quasi ein direkter Datenabgleich zwischen quasi denen, die beobachtet, also zwischen diesen Gefährderlisten und dem Waffenregister gibt es jetzt derzeit nicht. Es ist allerdings so, dass wenn die DSN jetzt zum Beispiel merkt, okay, da tut sich was, der wird gefährlich, dann meldet sie akut, beziehungsweise wenn eine Person eben eine neue Waffe sich kaufen will, ein neues Waffendokument ausgestellt haben möchte, dann gibt es auch Sicherheitsabklärungen, das schon, aber sozusagen im laufenden Betrieb gibt es keinen automatischen Abgleich. Das Innenministerium konnte uns auch nicht sagen, wie viele Extremistinnen und Extremisten legal eine Waffe besitzen, also sozusagen Personen, die als extremistisch eingeschätzt werden. Das ist zum Beispiel anders als in Deutschland. Also in Deutschland haben die Sicherheitsbehörden diese Daten. Und da sieht man auch, noch ein kleiner Sidestep, dass das vor allem ein Thema im rechtsextremistischen Bereich ist. Das weiß unser Verfassungsschutz auch, das kommuniziert er auch, dass sich die Rechtsextremisten besonders stark aufrüsten. In Deutschland gibt es Zahlen dazu. NDR und WDR haben die Anfang des Sommers angefragt. Und da sieht man von ca. 2500 Waffen, die im legalen Besitz von Extremisten sind so 1700 ungefähr im Besitz von Rechtsextremisten. Also da sieht man so ungefähr, wo das Hauptproblem liegt, würde ich jetzt mal sagen.
Laut den Plänen von der Regierung sollten wir zumindest relativ bald Details erfahren, denn der Gesetzesvorschlag soll noch in dieser Woche in den Innenausschuss kommen und noch im September im Parlament beschlossen werden. Das beinhaltet allerdings eine recht kurze Begutachtungszeit. Es könnte also sein, dass es sich noch zieht, falls dann doch noch Wünsche von der Opposition oder Interessensvertretungen kommen, die die Regierung noch in den Beschluss einbauen will. Aber der Plan ist, dass die Gesetzesverschärfungen noch im September beschlossen werden.
Beziehungsweise auch die Regierungsparteien selbst, könnte es sein, dass es da noch Uneinigkeit gibt. Das haben wir jetzt tatsächlich so nicht bestätigen können während unseren Recherchen. Aber die SPÖ hat zum Beispiel über den Sommer gesagt, dass die neuen Verschärfungen auf jeden Fall auch für alle Waffen gelten sollen, die jetzt über den Sommer angeschafft worden sind. Das würde das aktuelle Gesetz garantiert nicht hergeben, weil dafür bräuchte man ziemlich sicher eine Zweidrittelmehrheit. Und weder FPÖ noch Grüne, die dafür notwendig wären, wurden von der Regierung gefragt, ob sie mitstimmen wollen. Also dieser SPÖ-Vorschlag sozusagen, Stand jetzt, dürfte nicht kommen. Sollte sich die SPÖ jetzt überraschenderweise darauf versteifen, dann wird es wohl auch länger dauern.
Max, eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar hast du vorhin gesagt, dass der CEO von Steyr Arms auch für eine Verschärfung des Waffengesetzes zu haben wäre. Warum oder wie argumentiert er das?
Genau, also das ist auch ein ganz interessanter Zugang eigentlich und bis zu einem gewissen Grad ergibt das Sinn, nämlich als Waffenproduzent will man natürlich nicht unbedingt mit Attentätern in Verbindung gebracht werden und der CEO sagt eben, alles was die Sicherheit erhöht, ist gut und er selbst Tscheche und sagt deswegen, er kennt sich sozusagen mit dem tschechischen Recht aus und will jetzt nicht im Detail im österreichischen Recht herumfuschen. Aber auch die hatten, also auch in Tschechien gab es in Prag im Dezember 2023 einen Amoklauf. Dort war es so, dass der Täter davor in psychologischer Behandlung war und er sagt eben, das heißt, es hätten Alarmglocken läuten sollen, man hätte das vielleicht irgendwie abgleichen können müssen. Das in der Form wird es jetzt in Österreich nicht geben, aber zumindest gibt es einen stärkeren Datenaustausch, was das Bundesheer und die Waffenbehörden betrifft. Also das ist sozusagen ein Schritt in diese Richtung. Er war aber eben offensichtlich, würde er weitergehen. Er meint eben quasi auch auf Gesundheitsdaten sollte man vielleicht zugreifen können, wobei er natürlich sagt, erstens er nicht, also sozusagen die Waffenhersteller selbst nicht, sondern das müsste eine unabhängige staatliche Behörde machen und zweitens natürlich DSGVO-konform und drittens eben, er kennt sich mit dem österreichischen Rechtssystem nicht aus, sozusagen. Er wird jetzt keine juristischen Tipps geben, wie man das zu machen hat. Aber dennoch, ja, also genau, er sagt schon, man sollte quasi Waffenverkäufe strenger regulieren.
Ja, und wir werden diesen Gesetzgebungsprozess natürlich begleiten und über etwaige Änderungen informieren. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Profil wird heuer 55 Jahre alt und anlässlich dieses Jubiläums holen wir unsere besten Recherchen auf die Bühne. Und bereits das erste Profilcover lautete FPÖ zwischen Macht und Pleite. Und um dieses Verhältnis eines Aufdeckermagazins mit einer Partei, die vom dritten Lager über Jörg Haiders rechtspopulistische Bewegung unter Herbert Kickl zur stärksten Kraft bei der Nationalratswahl 2024 wurde, diskutiert unsere Chefredakteurin Anna Thalhammer mit hochkarätigen Gästen. Tickets dafür finden Sie auf profil.at/events. Für heute dürfen wir uns verabschieden. Danke Iris, danke Max für euer Kommen.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.